Rache ist süß, meint der Volksmund. Und wer im Internet surft, kann jede Menge Belege dafür finden. Die Moderatoren haben schon den deutschen Racheclub erwähnt. Der hat allein in Ludwigshafen 110 Mitglieder, also seien Sie auf der Hut. Auf der Homepage heißt es, der Club ist ein zwangloser Zusammenschluss von Internet-Usern und Rachefreunden, die die neuesten Rachetipps untereinander tauschen, gemeinsam in ganz Deutschland Treffs und Feten veranstalten und sich gemeinsam bei Racheaktionen unterstützen. Dabei wird Wert darauf gelegt, dass die gestarteten und unterstützten Racheaktionen legal und möglichst humorvoll sind. Wie beruhigend. Weiter im Text, Rache soll dazu dienen, anderen eine Lektion zu erteilen, um ihnen so das heimzuzahlen, was sie uns angetan haben. Wenn man Mitglied wird, bekommt man auch eine entsprechende Kaffeetasse mit dem Motto des Clubs, Rache ist süß. Interessanterweise ist es viel leichter, im Internet weibliche Racheaktionen zu finden, als solche von Männern. Und auch die meisten Mitglieder sind weiblich. Frauen sind offenbar ausgesprochen kreativ, wenn es darum geht, jemandem etwas heimzuzahlen. Einige Beispiele dafür. Den Teppich des untreuen Freundes mit Wasser begießen und mit Kressesamen bestreuen, sodass es bald darauf im Wohnzimmer grünt. Bestellen überflüssiger, teurer, sperriger oder peinlicher Dinge per Katalog an die Anschrift des Betreffenden, von der Schrankwand bis zum Pornoartikel. Profi-Kontaktanzeigen mit der Telefonnummer des Betreffenden veröffentlichen. Gut gebauter, zärtlicher Boy verwöhnt sie und ihn, auch Hausbesuche. Danach muss er sich eine neue Nummer zulegen, schlimmstenfalls auch eine neue Wohnung. Sehr beliebt auch der anonyme Tipp ans Finanzamt. Zu einem Großteil verdanken die Steuerfahnder ihre Ermittlungserfolge diskreten Hinweisen rachsüchtiger Informanten. Vielleicht mögen Sie jetzt einwenden, das ist ja alles furchtbar primitiv. So bin ich doch nicht. Das passt zum Niveau von RTL2-Zuschauern, aber nicht zu mir. Und ich stimme Ihnen zu. Die wenigsten von uns werden Mitglied eines Racheclubs sein oder die Nummer mit den Kressesamen schon mal probiert haben. Bei uns spielt sich das meiste anders ab, nämlich in unserem Innern. Wenn wir schlimm verletzt wurden, erinnern wir uns wieder und wieder daran und quälen uns damit herum. Wir wälzen uns in langen Nächten hin und her, ziehen den Übeltäter vor unseren inneren Gerichtshof und verurteilen ihn. Wieder und wieder. Und der Ärger kreist in unseren Gedanken und das Selbstmitleid in unseren Gefühlen. Verzeihen kommt nicht in Frage. Selbstmitleid ist die andere Seite der Rache, die Seite, die in unserer Gesellschaft offen auszuleben erlaubt ist. Rache ist die nach außen gerichtete Seite. Selbstmitleid die weiche, aber genauso zerstörerisch nach innen gerichtete Seite. Wir kehren unsere Rachegelüste meistens nicht nach außen und leben unsere Rachegefühle nicht. Schade eigentlich. Ich möchte Ihnen heute Morgen raten, verleihen Sie Ihren Rachegefühlen Ausdruck. Vielleicht mit folgenden Worten. O Herr, der mich heute geschmäht und verletzt hat, er soll nicht mehr lange leben und seine Stellung soll ein anderer bekommen. Seine Kinder sollen Waisen werden und seine Frau eine Witwe. Ruhelos sollen seine Kinder umherirren und betteln. Ihr Elternhaus lasst zu einer Ruine verfallen. Seine Gläubiger mögen seinen Besitz an sich reißen und Fremde sollen rauben, was er erworben hat. Niemand soll sein Andenken in Ehren halten und mit seinen verwaisten Kindern Mitleid haben. Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden und niemand mehr soll an ihn denken. Kann man wirklich so beten? Der König David aus dem Alten Testament hat so gebetet, und zwar in Psalm 109, einem der Rachepsalmen der Bibel. Inmitten des Gebetsbuchs der Bibel, den sogenannten Psalmen, finden sich neben ganz wunderbaren Texten Dank, Lob, Bitt, Vertrauensliedern auch 9 sogenannte Rachepsalmen. Und einige davon sind von König David. Texte, die an Gehässigkeit und Sadismus kaum zu überbieten sind. Und sie stehen in der Bibel. Ich denke, die Rachepsalmen stehen deshalb in der Bibel, weil wir von ihnen eine Menge lernen können über unseren Umgang mit unschönen Gefühlen wie Rachegefühlen. Wir können nämlich lernen, sie ehrlich auszusprechen, so wie das Steffi Martin eben schon im Gebet formuliert hat. Damit wir uns an dieser Stelle nicht missverstehen, möchte ich sagen, Hass, Rachegefühle oder Racheakte sind ganz gewiss nicht christlich begründbar. Sie mögen verständlich und nachvollziehbar sein, aber sie entsprechen niemals dem Willen Gottes, auch wenn wir Vergleichbares in den Rachepsalmen finden. So vereinfachend können wir die Bibel an dieser Stelle nicht lesen. Die Bibel ist das Wort Gottes, das glaube ich. Aber die Bibel ist keine Ansammlung von schönen oder moralischen Sprüchen. Die gibt es zwar auch, jede Menge in der Bibel, aber daneben eben auch viel anderes. Die Bibel ist ein Geschichtsbuch, das erzählt, auch die Glaubensentwicklung von vielen Menschen erzählt. So zum Beispiel auch die Glaubensentwicklung des David. Er war zunächst Schafhirte, später König seines Volkes und gilt heute als der erfolgreichste Singer-Songwriter der Menschheitsgeschichte, weil wir 3000 Jahre später immer noch seine Lieder kennen. Im Gottesdienst anders im Januar zum Thema Mobbing stand er ganz im Mittelpunkt. Er, der David. Er wurde gemobbt, hatte Neider, war umringt von Feinden, ständig in der Angst, dass hinter der nächsten Hecke jemand lauert. Sogar sein eigener Sohn trachtete ihm nach dem Leben. In dieser Situation wälzte er sich in Selbstmitleid und wünschte seinen Feinden mehr als einmal die Pest an den Hals. Seine Sprache gewordenen Gefühle finden wir in den Rachepsalmen der Bibel. Also, nur weil die Rachepsalmen in der Bibel stehen, heißt das nicht, dass sie moralisch gut wären oder sogar in Gottes Augen gut wären. Aber was wir von ihnen lernen können, ist die grundlegende Ehrlichkeit, mit der diese Menschen wie David zu Gott sprechen. Leider hat man uns über Jahrhunderte hinweg diese Ehrlichkeit gründlich abtrainiert. In unseren Gebeten sind wir viel stärker darauf dressiert, irgendwelchen äußeren Erwartungen anderer Menschen zu entsprechen. Es gibt auch so viele Glaubenssätze, die uns daran hindern, wirklich ehrlich zu sein im Gebet. Zum Beispiel, dass man immer Danke sagen muss oder dass man mit Gott nicht schimpfen darf. Wir glauben das und wir blenden dabei viele Bereiche unseres Seelenlebens aus und enthalten das Gott vor, machen uns selbst und anderen und Gott etwas vor. Für die Psalmenbeter wie David war die grundlegende Regel allen Gebetes absolute Ehrlichkeit. Wenn etwas in unseren Gefühlen ist und in unserem Kopf, dann muss das auch vor Gott und zu Gott. Egal, ob es uns religiös oder moralisch oder politisch korrekt erscheint. Es muss vor Gott gebracht werden und es macht gar keinen Sinn, Gott da etwas vorzumachen. Wir können ihm ja gar nichts vormachen. Er sieht uns ins Herz und in die Gedanken. Ich überlege oft, warum so viele Menschen damit ein Problem haben, laut zu beten. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass sie denken, sie müssten erst lernen, sich anders auszudrücken als normal. Sie müssten erst irgendwelche frommen Vokabeln lernen. Darum legt die Bibel so einen großen Wert auf Ehrlichkeit. Sie überliefert eben nicht nur die schönen und poetischen Gedanken eines David, sondern auch seine gesammelten Peinlichkeiten. Generation um Generation wurden diese Gedanken, diese Rachepsalmen weiter schriftlich überliefert. Und ich bin froh, dass niemand auf die Idee gekommen ist, das wegzustreichen, zu zensieren. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass das Wort Gottes wirklich inspiriert ist. Vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, wenn Sie, wie der David, sich hinsetzen und Ihre ganze Wut in Form eines Rachepsalms einmal niederschreiben. Das wäre doch eine schöne Beschäftigung für einen Sonntagnachmittag wie heute. Machen Sie sich einmal eine Liste mit allen Menschen, auf die Sie einen Groll hegen. Und sagen Sie Gott, was Sie wirklich über diese Menschen denken. Nicht als Christ, sondern als ein großes, pulsierendes Herz, als ein im Innern verletzter Mensch, als eine verwundete Seele. Schreiben Sie Ihren eigenen Rachepsalm. Bringen Sie einfach alles vor Gott, auch die peinlichen Gedanken und Gefühle. Denn im Ernst, wenn Sie so denken, wenn Sie so fühlen, was wollen Sie damit anfangen? Wo wollen Sie damit hin? Welche Alternativen haben Sie? Sie können Ihren Gefühlen nachgeben und Rache üben. Aber in den meisten Fällen wird diese ausgelebte Rache wieder auf Sie selbst zurückschlagen. Sie lösen damit eine Spirale der Gewalt und Gegengewalt aus. So wie jene Leute, die ihre eigenen Möbel zersägen, nur damit der geschiedene Partner sie nicht bekommt. Sie können diese Gefühle auch unterdrücken und sagen, ich bin ja ein guter Christ, da gehört sich sowas nicht. Dann richtet die Gewalt etwas in ihrem Innern an, wenn sie nicht nach außen kehren. Und sie selbst bekommen Magengeschwüre oder werden depressiv oder was weiß ich was. Sie können, das wäre die dritte Möglichkeit, ein Ventil suchen. Viele machen das auch, indem sie in den Teppich beißen, ein Kissen aufschlitzen, mit den Kindern schimpfen oder die Katze treten. Aber auch das hilft auf Dauer nicht wirklich weiter. Ein Kollege hat mal ein Bild von seiner geschiedenen Frau im Keller aufgehängt und mit Dartpfeilen danach geworfen. Ich habe das schon vor 14 Tagen mal in der Predigt erwähnt, aber bei diesem Theaterstück ist mir es wieder aufgefallen. Und ich habe das mal gesehen, also man konnte kaum noch was erkennen vor lauter Löchern. Wenn wir uns alle diese Optionen vor Augen halten, dann müssen wir doch zugeben, die Option, dass wir unseren ganzen Hass und Groll Gott bringen und in schonungsloser Ehrlichkeit darlegen, welche Gefühle und Gedanken in uns sind, die hat doch was. Und wenn wir das tun, lernen wir, so dürfen wir sein vor Gott. Unsere Gefühle werden nicht moralisch heruntergebügelt. Gott kennt sie. Wir dürfen sie ihm gegenüber in aller Offenheit äußern. Und dann wird Rache auch wirklich süß. Und die Margot Mulert hat das in der Deko zum Ausdruck gebracht. Wir werden dann auch die Erfahrung machen, wenn wir unsere Gefühle und Gedanken, die peinlich sind, vor Gott bringen, verändert sich unsere Situation zum Guten. Das können wir auch in diesem Psalm 109 sehen und lesen. Vorhin habe ich die ersten Verse dieses Psalms zitiert, jetzt lese ich die letzten Verse. Und Sie werden merken, was sich im Laufe des Psalms verändert hat. Herr, mein Gott, tritt für mich ein. Deine Gnade ist mein Trost, auf dich verlasse ich mich. Ich bin niedergeschlagen und hilflos, im Innersten verwundet. Mein Leben gleicht einem Schatten am Abend, der bald in der Dunkelheit verschwindet. Ich bin wie eine Heuschrecke, die man vom Arm abschüttelt. Für meine Feinde bin ich zum Gespött geworden. Wenn sie mich sehen, schütteln sie den Kopf. Hilf mir doch, Herr, mein Gott, steh mir bei. Du bist doch ein Gott, der gerne rettet. Mögen sie mich auch verwünschen. Du wirst mich segnen. Klar, da ist immer noch die alte Melodie, diese Mischung aus Zorn und Selbstmitleid. Aber spüren Sie, da ist auch ein neuer Ton zu hören. Plötzlich ist bei alledem von Gott die Rede. Vorher kam er nur am Rande vor und vorher konnte David ihn sich nur als Rächer vorstellen. Und plötzlich sind da Vokabeln wie Trost, Gnade, Rettung, Segen. Die Weltsicht des Beters auf die Dinge verändert sich. Und zwar einfach dadurch, dass der Beter spürt, ich darf so sein, wie ich bin, das bringen, was in mir ist, und er hört mir zu. Er ist bei mir. Ich bin nicht allein. Er ist in meiner Situation schon drin, in der ich kreise um Selbstmitleid und Zorn. Selbst dort, wo ich meine heimlichsten, perversesten und abgrundtiefsten Gedanken äußere, ist er da. Lassen Sie Gott hinein in Ihre Situation, damit er sie heilen kann. Im Neuen Testament gibt es dafür ein sehr schönes Bild. Jesus steht vor der Tür eines Menschen und klopft an. Er bittet um Einlass. Und wenn jemand ihm seine Tür öffnet, dann tritt Jesus ein. Ich stelle mir das immer so vor, dass er vor der Tür steht, klopft. Und wenn jemand dann hereinsagt, dann tritt er ein, nimmt Platz am Tisch und sagt, jetzt erzähl erst mal, was dir passiert ist. Und dann darf alles fließen. Die Schmerzen dürfen fließen, das Selbstmitleid, die Tränen. Und allein das ist schon so gut. Und dann wird er uns anschauen, wird uns die Hand auf die Schulter legen und sagen, jetzt will ich dir mal erzählen, was du meinem Vater im Himmel bedeutest. Und mit jedem Wort, das er sagt, werden wir merken, dass wir ein Stück heiler werden. Viele von uns hier haben das genauso erlebt. Der Gottesdienst anders findet nicht deshalb statt, weil wir endlich den ultimativen Beweis für die Existenz Gottes hätten und sie davon überzeugen wollten, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass es genügend Hinweise für die Nähe, die Liebe Jesu in einem Leben von einem jeden von uns gibt. Viele Menschen hier in der Gemeinde haben die Erfahrung gemacht, Jesus ist derjenige, der uns annimmt, wie wir sind, aber uns nicht so lässt, sondern uns heilt. Wir glauben nicht, dass die Zeit alle Wunden heilt. Wir glauben auch nicht an Rachegefühle, an Wut und Bitterkeit. Wir setzen auf Jesus. Er ist der, der Heil macht. Aber es ist bei diesem Thema genauso wie überall im Leben. Jesus wird nur den Raum einnehmen, den Sie ihm auch einräumen. Er ist ein Gentleman, er drängt sich nicht auf. Er steht vor der Tür. Er kommt nicht mit Brachialgewalt rein, sondern klopft an. Jesus wird nur den Raum einnehmen, den Sie ihm einräumen. Und wenn es der peinlichste unserer Räume ist, wo, wenn nicht hier, in diesem Raum von Selbstmitleid und Bitterkeit, könnte er ein heilsameres Werk in unserem Leben vollbringen? Wenn er zuhört, merke ich, dass ich bejaht werde. Wenn er mit mir redet, wächst in mir das Vertrauen, das ich brauche, um nicht länger verbittert zu sein. Wenn er mich anschaut, werde ich mit neuen Ideen angesteckt für mein Leben. Die Annahme, die Geltung, der Respekt, die er mir zukommen lässt, werde ich anderen nicht vorenthalten. Ich lerne nach und nach loszulassen und zu vergeben und spüre, wie Lasten von meinen Schultern fallen und ich wirklich frei werde. Luis Mides sagt, wenn wir vergeben, lassen wir einen Gefangenen frei. Und dann werden wir merken, dass der Gefangene wir selber sind. Alte Geschichten sind nicht vergessen. Ich kann die Narben immer noch sehen, aber sie tun nicht mehr länger weh. Genau das macht Jesus möglich. Er wartet nur darauf, dass Sie ihm eine Chance geben. Er steht vor Ihrer Tür und klopft an. Vielleicht sagen Sie, also ich kann das bisher nicht hören, dieses Klopfen. Und ich bin auch noch nicht so weit, dass ich ihm dann wirklich die Tür öffnen wollte. Wie auch immer. Ich weiß nur eins, für Sie und für ihn wird es ein guter Tag werden, wenn Sie zum ersten Mal sagen, habe ich da was gehört? Ist da draußen jemand? Jesus, ist das wahr? Wenn es wahr ist, dann möchte ich das erfahren. Steffi Martin wird gleich ein Gebet mit uns singen. Wenn Sie möchten, machen Sie daraus Ihr eigenes Gebet. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich. Ich bin gar nicht in der Lage, sie zu öffnen. Wie gut, wenn du es selbst für mich machst. Tu es für mich, nimm mich an deine Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund und die Heilungsströme fließen. Meine Seele wird gesund.
Kommen wir zu den Fragen. Wieso ist es oft so schwer, Jesus Raum zu geben? Wie wird das leichter?
Schon mal eine gute Voraussetzung, wenn man leer ist. Dann ist viel Raum in einem. Und deswegen, wenn Sie zum Beispiel sagen, also ich habe mit diesem ganzen Thema Probleme, ich schaffe das nicht, selbst zu vergeben, ja, dann ist ja da nichts in Ihnen und Sie können ihm Raum geben und ihn schaffen lassen. Es ist schon so, wenn wir etwas Neues in die Hand nehmen wollen, müssen wir erstmal unsere Hände leeren, damit wir was anpacken können. Und wenn wir wollen, dass Jesus in unserem Leben wirkt, bildlich gesprochen in unserem Herzen ist, muss da schon mal einiges raus an Gerümpel, was auch drin ist. Und ich verstehe das Problem auch, dass Leute sagen, mein Leben ist so zugestellt, mein Herz ist so zugestellt, ich bin da so ein Messi, da ist nicht viel Platz. Wie gut, dass wir eine Stelle haben, wo wir es ablegen dürfen, nämlich bei Jesus. Und sein Kreuz stand ja auf einer Müllhalde, Golgatha war eine Müllhalde, also alles ablegen, Raum schaffen in uns, dass wir leer sind, frei sind und er dann einziehen kann und er das in uns schaffen kann, was wir selbst nicht vermögen.
Schön, dass wir bei Gott mehr als einmal im Jahr kostenlos Sperrmüll haben.
Und die nehmen auch nicht alles mit. Wir hatten ja letzte Woche Sperrmüll. Der Olaf musste noch ganz schön schaffen mit dem Rest, was die nicht mitgenommen haben, obwohl wir eigentlich alles angemeldet hatten, ja?
Was machen, wenn die bösen Zungen dich verletzen?
Wenn die bösen Zungen dich verletzen, dieser negativen Kraft eine positive gegenüberstellen, ist schwer. Aber es ist so eine geistliche Übung zu sagen, bei Dingen, die auf uns zukommen, stopp, bis hierher und nicht weiter. Ich habe einen Schutzmantel um mich, weil ich weiß, dass Gott auf mich aufpasst und er mich segnet und er mich begleitet und ich sein Kind bin. Deswegen bis hierher und nicht weiter. Weiß, ist eine schwierige Übung. Ich habe die auch erst begonnen zu lernen durch ein Buch von Bruder Andrew und einen Tipp, den ich von der Gabi Grab bekommen habe. Aber man kann sich darin üben und es wird besser. Man kann da Fortschritte machen.